über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und ich stehe hier, da wo sonst die Hobbybraumeisterschaft stattfindet, in Stralsund auf der großen Dachterrasse. Und bei mir steht der Paul. Paul ist hier Braumeister natürlich bei uns bei Störtebeker. Und wer noch mal ein bisschen in den Folgen zurückguckt, unter anderem Paul, zum Herbstfestbier haben wir auch schon zusammengesessen.
Richtig, genau.
Freust du dich schon wieder auf das nächste Herbstfestbier? Das war ja eins meiner Lieblingsbiere 2024.
Ja, aber ist halt noch ein bisschen hin, gell?
Müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Aber was wir jetzt hier dabei haben, ich habe gesagt, wir teilen uns das auf. Ich bringe die Gläser mit, du bringst das Bier mit. Wenn ich sage, das ist das mit am meisten Spannung erwartete Störtebeker Bier, mindestens seit dem Atlantic Ale alkoholfrei, würdest du mir dabei stimmen?
Ja, würde ich dir recht geben, auf jeden Fall.
Denn das ist ja jetzt eine schwere Geburt, will ich nicht sagen, aber eine lange Geschichte gewesen. Denn alles fing ja damit an, dass die Hobbybrauer und Hobbybrauerinnen sich dazu entschieden haben und gesagt haben, pass auf, wir würden gern 2023 als Wettbewerbsstil für die Hobbybraumeisterschaft ein New England IPA haben. Ne? Also ein Bierstil aus den USA, sehr saftig, knaftig, richtig, richtig schön. Der, so eine Mischung aus IPA und Fruchtsaft quasi. Und dann hat der Johannes gewonnen. Und ich erinnere mich noch sehr lebendig an den Brautag hier. Das war dann Anfang Januar 2024. Und der Brautag, ein Doppelsud, der ging von 6 Uhr morgens bis 23:45 abends. Ist es normal?
Nein, ist nicht normal. Wir hatten ja da beim ersten Sud auch so eine Idee, das den Hopfen so ähnlich wie mit Teebeutel-Infusion in die Pfanne reinzuhängen. Und es war einfach zu schwer, man hat es dann immer rausgekriegt. Und ja, beim zweiten Sud war Christoph, mein Kollege, ja sehr trickreich. Und dann hat man den zweiten Sud noch hinbekommen, aber unter schwersten Bedingungen, ja.
Ich erinnere mich gerne daran zurück, hört auch gerne nochmal in die Folge rein mit dem Johannes, wo er dann noch erzählt, dass er tatsächlich dann ja auch in die Sudpfanne reinklettern musste, weil du hast schon richtig gesagt, wir haben diese Hopfensäcke, ne? Wir haben die, ich glaube, mit 7,5 Kilo oder was Hopfen bestückt und haben gedacht, naja gut, okay, dann saugt sich dieser 7,5 Kilo Hopfen vielleicht auch 15 Kilo voll mit Würze und dann kriegen wir es schon noch da rausgezogen, wenn wir da 3, 4 aneinander ketten, was wir nicht berechnet hatten, dass 7,5 Kilo Hopfen sich zu 50 Litern vollgesogen haben und dann musste der Johannes unten reinklettern und das rausschieben, aber das kann man jetzt auch mal schon mal direkt allen Hobbybrauern sagen, Paul, hier Hobbybraumeister werden, da gehört auch ein bisschen Arbeit dann dazu im Nachgang.
Richtig, richtig. Ohne Arbeit geht's nicht. Und ich sag, die ersten Sude sind immer die Herausforderung, weil ja, meistens ist ja irgendeine besondere Zutat oder was Besonderes an den Bieren dran, das uns dann vor Herausforderungen stellt. Und bei dem Bier war es halt die Masse an Hopfen, die wir benötigt haben, um die Aromen, die ja gewollt sind, in dem Bier so zur Geltung zu bringen.
Jetzt sage ich es immer so, normalerweise wird das Hobbybrausiegerbier quasi einmal gebraut. Ne? Dann wird das gebraut und dann gibt es das Jahr über. Wir haben es bei uns in der Elfi immer so gemacht. Wir haben uns immer ein bisschen was aufgehoben, sodass wir wirklich an Silvester immer den letzten halben Kasten, was wir noch da hatten, dann tatsächlich auch ausschenken konnten. Und das New England IPA vom Johannes, das wurde ja deutlich häufiger gebraut. Aufgrund einfach dieser immensen Nachfrage. Hast du grob im Kopf, wie oft das gebraut wurde?
Ich glaube, es waren dann letzten Endes 7 Chargen. Ja, wo wir immer mindestens 4 Sude gemacht haben. Also angefangen hat's mit den 2 Besagten vom Anfang. Und man lernt natürlich dann mit jeder Charge dazu. Es ist ja gewünscht bei dem Bier, dass die Hopfenaromen im Vordergrund sind. Das Bier darf aber nicht so bitter sein. Und das war somit die größte Herausforderung bei dem Bier. Und nach der ersten Charge wusste man schon, ja, okay, es ist jetzt schon so in die Richtung gegangen, obwohl nicht alles geklappt hat. Ja. Und beim nächsten Mal klappt es besser und dann sieht man, ja, okay, der Hopfen kommt jetzt besser zur Geltung. Wir haben die Malzschüttung nochmal angepasst, um weniger Menge zu machen, da um mehr Hopfen geben zu können, ja. Bezogen auf die Hektoliter. Das ist dann mit Charge zu Charge immer stimmiger geworden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hatten wir durch die Masse an Hopfen, war ein Sud, glaube ich, jetzt zum Schluss, waren immer ein Durchgang mindestens 9 Stunden. Und beim normalen Sud schaffen wir normalerweise, ein Störtepilz läuft in 6,5 Stunden eigentlich von Schroten bis Kühlen durch. Und bei dem Sud waren es halt bis zu dann letzten Endes, glaube ich, dann der schnellste war dann mit so 9 Stunden durch.
Ja. Jetzt ist es ja bei Christoph so. Christoph so ist die urbane Legende, das werden wir demnächst auch nochmal hier aufklären. Dass eben, also er hat in seinem Arbeitsvertrag sich reinschreiben lassen, dass er immer bei dem Hobbybrausud quasi mit dabei ist. Wie ist das aus deiner Sicht? Du sagst so, naja, also wenn ich eingeteilt bin, dann komme ich schon rum. Oder sagst du, nee, da möchte ich auch auf jeden Fall dabei sein? Oder sagst du, naja, die sind immer so kompliziert, also wenn ich an dem Tag frei habe, ist auch nicht schlimm.
Ja, ich sag mal so, in der Vorbereitung, da sind wir schon in enger Abstimmung, wenn es darum geht, das Rezept anzulegen, über die Hopfengaben nochmal zu sprechen und das Ganze im Kopf, den Sud quasi einmal durchzubrauen und zu gucken, wo sind die Herausforderungen. Und am Brautag selber bin ich dann quasi stiller Beisitzer, ja, sage ich jetzt mal. Genau, und Christoph ist, er macht es gern und ja. Ich hör dann lieber danach zu, ja, okay, wie hat's denn geklappt und ja. Genau.
Dann, aufgrund der großen Nachfrage, du hast es schon gesagt, haben wir ja Folgendes gemacht. Wir haben nicht einfach gesagt, pass auf, Johannes, wir nehmen jetzt dein Rezept und brauen das weiter. Das wäre ja auch unfair. Das ist ja sein Rezept, ist sein Gewinnerrezept. Und dementsprechend haben wir ja was gemacht. Eine ganz, ganz schöne Idee auch vom Kollegen Jens, der gesagt hat, pass auf, wir machen so einen Wettbewerb drauf. Wir fragen mal Bad Haas und Yakima Chief und Hopsteiner und so weiter. Wir suchen uns 6 Hopfenhändler, die 6 unterschiedliche Hopfenrezepte entwickeln. Und Dennis, du gehst dann damit auf Deutschland-Tournee und dann sollen die Leute abstimmen, welcher ihr Favorit ist. Das haben wir dann auch gemacht. Ich war in Berlin, ich war in Stuttgart, wir waren in Köln, in Hannover, in Hamburg und in Leipzig, haben Tap-Takeovers gemacht. Die Leute konnten alle 6 Biere vom Fass probieren und abgestimmt wurde letztendlich am besten, am meisten für das Yakima Chief. Und dementsprechend wussten wir dann auch, ich glaube Ende Oktober, Anfang November, das Yakima Chief-Rezept wird es. Und wie ging es dann bei euch weiter? Weil grundlegend wusste man ja jetzt, wie man ein New England IPA macht, aber welche Schrauben habt ihr vielleicht auch im Vergleich zu dem Rezept von Johannes dann noch umgestellt?
Genau, Grundherausforderung war ja auch schon bei dem ersten Bier, also wir haben enorm viel Hopfen, den wir im Sudhaus einsetzen, der aber quasi keine Bittere mit ins Bier bringen darf und damit quasi nur die Aromen von dem Hopfen in die Bierwürze übergehen, war es notwendig, das Bier vorzukühlen. Das war bei den ersten, also bei dem Hobbybraumeister-Bier, war es ein händischer Eingriff, der notwendig war. Und zusammen mit unserer Automationsabteilung, Grüße gehen raus an Thomas Schmidt, der hat es dann hingekriegt, dass man jetzt dieses Bier, was hier heute auf dem Tisch steht, lief quasi durch. Es war ein automatisierter Prozess und die Hopfengabe erfolgte dann quasi in kühlere Würze. Dadurch sind die Aromen reingegangen, super. Bitterstoffe blieben draußen und so haben wir jetzt ein... Können wir jetzt mal die Flasche
aufmachen? Ja, ich meine, wir machen sie mal auf. Denn das hast du ja ganz frisch jetzt auch aus dem Tank gezwickelt.
Ja genau. Liegt und ist jetzt vor kurzem Hopfen gestopft worden, das letzte Mal.
Ja.
Genau.
Also in der Flasche, du hast eine Klarglasflasche natürlich genommen, das bietet sich denen immer besonders an. Sieht so ein bisschen aus wie ein Apfelsaft, aber noch ein bisschen heller, ne? Als wäre noch so ein Schuss Ananas- oder Mangosaft mit drin. Also in der Flasche, wenn das jetzt im Kühlschrank irgendwo stehen würde, wenn es jetzt nicht gerade ein Brauereikühlschrank ist, würde man jetzt erstmal nicht denken, dass das ein Bier ist.
Nee, also ja, Apfelsaft kann man wirklich sagen. Und klassische Trübung ist jetzt auch hier, wenn die Leute immer fragen, ja, woher kommt jetzt diese Trübung? Ja. Also es ist auf der einen Seite schon diese Hefe auch, die da drin ist, aber hauptsächlich sind es diese Eiweißverbindungen, die man durch die Weizenflocken und durch den Rohfruchtanteil in der Malzschüttung quasi reinbringen, dass das Bier so eine, ja, gesunde, stabile Trübung hat.
Das heißt, im Vergleich zu einem Weizenbier, das hat man ja oft, wenn das Weizenbier jetzt ewig irgendwo im Regal gestanden hat, dass das doch relativ ausgeklart ist. Und da muss man erst wieder so ein bisschen das aufregen. Das hat man hier nicht, ne?
Nee, das ist hier keinstenfalls so. Du siehst ja auch hier, also es setzt sich kein Bodensatz in der Flasche. Und es hat quasi vom ersten Zug einschenken bis zum Schluss, muss man da, ja, eigentlich nichts beachten.
So, ich würde sagen, wir schenken es jetzt mal ein. Ich bin nämlich auch schon ganz gespannt. Ich habe ja schon in der letzten Abenteuerreise mit Elisa, habe ich schon mal einen kleinen Schluck genommen, da musste ich aber noch fahren. Dementsprechend, jetzt reißen wir es mal auf. Wie viel Prozent hat es? Auch 6,7 wahrscheinlich sowas.
Ja, in der genau. 6,7.
Halt's mal dran, macht's plöpp. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Und ich bin natürlich sehr gespannt. Die große Premiere, Freitag, 11. April in der Störtebeker Live-Abenteuerreise und im Anschluss dann natürlich auch sowohl im Onlineshop verfügbar, als auch hier bei uns im Brauereimarkt, als auch bei unserem guten Freund Dr. Christian Temme im Braustädtchen am Fischmarkt und dann natürlich auch bald deutschlandweit. Ich sag mal Prost.
Prost.
Mmh. Oh, super schön cremig, super schön fruchtig, also richtig, auch der Schaum, ne? Wobei man jetzt sagen muss, das ist ja dadurch, dass es noch im Tank ist, im Vergleich zur Flaschenvariante, in der Flaschenvariante wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr spritzig, ne?
Ja, genau, also ein bisschen CO2, das wird aber dann in der Flasche sich noch anders darstellen. Wie gesagt, das ist jetzt frisch aus dem Tank, genau, so, aber auch. Dadurch, dass man es jetzt frisch trinken, ist sehr bekömmlich.
Ist es auch so ein Bier, wo dann mal häufiger jetzt dran gegangen wurde beim Zwickeln, wenn man als Braumeister unterwegs ist? Was ich ja immer noch nicht, da müssen wir auch mal eine Sendung zu machen. Was ich ja immer gehört habe, vielleicht kannst du das jetzt gleich bestätigen oder widerlegen, das mit Lieblingsbier der Braumeister hier ist das Freibier, bevor es entalkoholisiert wird. Ist das richtig?
Ja, weil es wird zur Vorbereitung auf die Entalkoholisierung ist es sehr niedrig gespundet, ist quasi sehr bekömmlich zum Trinken. Ja, mit knapp 6 Volumenprozent ist halt ordentlich Bums auch dahinter. Ja. Dann lässt du dir sowas aus dem Tank raus und guckst sehr schnell und dann ist die halbe leer, ja.
Also, das müssen wir auf jeden Fall. Das ist auch mein Ziel für 2025. Das heißt, wir haben schon gesagt, Optik. Grandios, ne? Also sieht schön saftig aus, so ein schönes, etwas dunkleres Orange, schöner weißer Schaum. Und wenn wir jetzt reinriechen, dann wird es ja auch schon direkt in der Nase, merkt man schon, diese ganzen Hopfensorten, du hast es schon gesagt, Yakima Chief in sogenannter Kryoform. Das heißt, das ist ja dann wirklich, wenn man jetzt die normalen Hopfenpellets kennt, kennt man vielleicht von der Brauereiführung, ne? Dieser gepresste Hopfen. Sind ja typischerweise T90 Pellets. Das heißt, die sind schon so ein bisschen vorsortiert. Da ist jetzt nicht mehr das ganz grobe Geäst mit drin. Aber Kryo muss man sich dann so vorstellen, da hat man dann nochmal feiner sortiert. Da ist dann wirklich nur das Beste, das Fruchtigste des Hopfens drin. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
Ja, ist richtig. Und ich sag mal, die bei Yakima Chief, die sind ja auch Vorreiter, was diesen Kryo-Hopfen angeht. Intern haben wir schon ein bisschen gejubelt, als wir gewusst haben, ja okay, die haben jetzt gewonnen, super, weil dadurch ist halt auch, wir müssen vor dem Hopfen weniger Rohmasse einsetzen, um quasi auf diese Ölgehalte zu bekommen, die man dann ja auf den Hektoliter haben will. Wie soll man das vergleichen? Wenn man sagt, ja okay, jetzt auf einen Liter kommt ein Teelöffel Zucker rein, sage ich jetzt mal so, ist es ja mit dem Hopfen auch. Nur, dass wir bei dem vorherigen Hopfen mussten wir 5 Teelöffel reingeben und jetzt reicht halt von dem einen Hopfen, reicht der eine Teelöffel, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen.
Und was man im Hinterkopf haben muss, das Gleiche, was ich gerade erzählt habe von dem ursprünglichen Neiper von Johannes, dieser Hopfen hat ja auch eine Biomasse, die sich eben vollsaugt und dadurch geht ja auch eben Bier verloren dann. Ne? Und umso weniger, ne, wenn ihr eben entsprechend nur einen Teelöffel zugebt, habt ihr weniger Biomasse, die sich eben mit Bier vollsaugen kann. Das heißt, man hat auch weniger Verluste.
Das ist richtig. Ist vor allem im Sudhaus noch ausschlaggebender als dann das Kalthopfen, was dann natürlich später noch passiert. Das sind jetzt hier dieselben Hopfensorten, die wir da beim Hopfenstopfen einsetzen. Dort haben wir natürlich, nichtsdestotrotz ist es trotzdem noch eine Riesenmenge, die da reinkommt im Vergleich zu unseren anderen Sorten, die jetzt Atlantic Ale haben. Und ich finde, es ist ein guter Sparingspartner für unser Pacific Ale. Oh. Zwei Biere, sehr unterschiedlich und genau.
Das wäre auch mal eine schöne Verkostungsbox. Atlantic Ale, Pacific Ale, das New England IPA und dann für den Tag danach noch das Atlantic Ale alkoholfrei, wenn man mal wieder erstmal in den Tag reinkommen muss. Also wirklich sehr gut gelungen. Wir haben hier unter anderem, glaube ich, auch den Crush-Hopfen drin, ne? Der ein ganz neuer ist. Der hatte damals, als Yakima Chief das Rezept durchgeschickt hatte, hatte der noch so eine Entwicklungsnummer, HBC irgendwas. Mhm. Und dann hatte ich dann den Nikolas gefragt von Yakima Chief. Ich sag, was sagt der? Ah, das ist der Crush. Ich sag, ah, siehst du, der hat mittlerweile schon einen Namen. Was haben wir hier sonst noch drin? Weil wir haben ja hier auch ein paar Hopfensorten, glaube ich, drin, die wir in den anderen Bieren so noch nicht drin hatten, oder?
Ja, Simcoe ist mit drin, genau, der Citra Kryo und jetzt muss man noch auf die Sprünge helfen.
Ich glaube, es war tatsächlich der Crush, ne?
Oder ja, noch einer? Crush war mit drin und
was auch immer gut funktioniert, was ich gerade wieder merke, so dieses Retronasale, ne? Wenn man so ein bisschen ein kleines Aufschluss, ein kleines Bäuerchen macht, dann kommt auch nochmal so dieses ganze, das ist unter Biersommelier tatsächlich gang und gäbe, dann kommt nochmal Retronasal, dann kommt nochmal so dieses ganze Fruchtaroma, also wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Ein Hopfen fehlt noch, ne?
Ja, ein Hopfen fehlt noch, glaubst du, ich komme jetzt nicht drauf.
Fällt uns gleich noch ein. Das heißt, wenn du sagst, das sind nochmal andere Mengen, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das doppelt so viel Hopfen wie bei einem Atlantic Ale oder anderthalbmal so viel oder dreimal so viel?
Die dreifache Menge Atlantic Ale, ja.
Das heißt, das ist, ich habe mal gehört, beim Atlantic Ale alkoholfrei ist auch sehr viel Hopfen drin. Das ist aber wahrscheinlich der neue Spitzenreiter.
Neuer Spitzenreiter, also die Reihenfolge war bisher Pacific Ale, Atlantic Ale alkoholfrei und dann Atlantic Ale. Und ja, New England IPA toppt mit dem Einsatz jetzt Pacific Ale, ja.
Wird das Bier denn auch das eine oder andere Mal vielleicht in deinen Haustrunk sich einfinden? Also ist das ein Bier, wo du sagst, auch im Sommer, bei schönem Wetter, also bevor ich jetzt eine Maracuja-Schorle trinke, da nehme ich mal einen Kasten Neiper mit?
Ja, ich denke, ich werde mir, wenn es verfügbar ist im Brauereimarkt, so zwei Kisten holen. Und auch für die Verwandtschaft und alle Kumpel, die totale Ale-Fans sind, das mal mitbringen, weil es halt nochmal was völlig anderes ist.
Ich habe die Tage meiner Mama was Ähnliches gegeben. Die hat es gar nicht verstanden, aber die ist auch keine Biertrinkerin. Aber für meine Frau zum Beispiel, ne, die ist auch gar keine so klassisches Pilz oder sowas, kann ich sie mitjagen. Aber so sauer Fruchtbiere, solange die Frucht überlagert, die Säure und so weiter, da ist sie großer Fan. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, also auch so New England IPA hier, ich könnte mir vorstellen, das wird ja auch sehr, sehr gut munden. Also auch ein Bierstil, der ja nicht so umsonst jetzt seit knapp, ne, vor ziemlich genau 20 Jahren damals erfunden wurde von der Alchemist-Brauerei mit ihrem Heady Topper, der sich in den 20 Jahren, also wenn man auf die Bierhistorie guckt, in einer relativ kurzen Zeit zu einem der beliebtesten Bierstile tatsächlich entwickelt hat.
Ja, und ich sag mal, was jetzt für die Nicht-Biertrinker, weil du sagst, ja, da kann man die vielleicht damit fangen. Also, du nimmst ja gerade nochmal einen Schluck. Ich glaube, vor so einer klassischen Bitterkeit, wie man es von einem Pilsner-Bier kennt, ist eigentlich nichts da. Wird alles von diesen, saftigen eigentlich so ein bisschen weggenommen und ist dann gar nicht mehr da.
Ich habe Ende letzten Jahres mit unserem guten Freund Dirk, mit dem ich auch zusammen die Verkostung in Hamburg mache, in Tims Restaurant, nochmal, weil er sagt, oh, eins meiner Lieblingsbiere ist das Pacific Ale. Und da sagte ich, boah, ey, wir haben mittlerweile 25, 30 Biere. Ich sage, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr bewusst getrunken, also immer mal in der Verkostung irgendwie einen Schluck. Ich sage, lass uns das mal nochmal trinken. Habe ich irgendwie zwei Flaschen geholt und habe ich auch erstmal gemerkt, was für ein fantastisches Bier das ist. Ne? Also man braucht dafür ein bisschen Ruhe. Das ist jetzt West Coast IPA, das bringt schon auch eine ordentliche Bitternis mit und so weiter. Das ist jetzt kein Bier, was man eben so zwischen Tür und Angel, aber das schön aus dem Kühlschrank, ein schönes bauchiges Glas, wie wir es jetzt hier haben, unsere Störtebeker Verkostungsgläser und dann mal schön so ein Störtebeker Pacific Ale trinken, also auch ein ganz, ganz feines Bier. Habe ich abends noch Jens eine Nachricht geschickt und sagt, Jens, boah, muss ich nochmal sagen, ich sage, das Pacific Ale, längere Zeit jetzt nicht wirklich so ausgiebig verkostet, aber wirklich ein fantastisches Bier. Und das zeichnet Störtebeker ja auch so ein bisschen aus, diese Ale-Kompetenz, ne? Also sei es das Atlantic Ale seit 2012, dann das alkoholfreie Atlantic Ale, das Pacific Ale, jetzt das New England IPA. Und ich weiß gar nicht, ob er das letztens offiziell gesagt hat oder ob er das zwischen den Zeilen gesagt hat. Der Christoph, er hatte auch schon mal in den Raum geworfen, vielleicht kommt ja irgendwann auch mal ein alkoholfreies New England IPA. Hast du da schon mal was von gehört?
Ja, gehört habe ich das schon. Aktuell geht's noch schwierig rein in meinen Kopf, wobei wir jetzt, glaube ich, auch beide sagen können, so der Alkoholgehalt ist jetzt nicht das, an das man vordergründig denkt. Also, dass jetzt das Bier besonders stark wäre. Dafür ist einfach halt auch viel Hopfen drin, der dieses normalerweise Spritzige vom Alkohol, sei jetzt mal so ein bisschen übertüncht und wo deswegen wenig davon übrig bleibt. Könnte funktionieren.
Also ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr schon euer Verkostungspaket hattet, dann habt ihr es schon probiert am 11.04. mit uns. Sonst haltet die Augen offen. Wie gesagt, wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, bestellt es einfach im Online-Shop oder schaut im Braustädtchen am Fischmarkt vorbei. Der Christian hat auch zwei Kästen davon und kann es auch zum Verkaufsstart dann tatsächlich verkaufen. Und ansonsten, das haben wir jetzt dauerhaft im Sortiment. Ne? Also mein guter Freund Martin hat damals immer gesagt, wenn der Apfelkorn im Angebot ist, bringt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Das können wir jetzt auch sagen fürs New England IPA. ne? Wenn ihr das irgendwo seht, nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. Aber das haben wir jetzt tatsächlich dauerhaft im Sortiment und da freue ich mich drauf und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Weil das ist ein Bierstil, der wirklich sehr, sehr beliebt ist, aber teilweise eben auch sehr, sehr teuer ist. Und
Idaho war der Hopfen.
Idaho Seven, genau, ja, perfekt. Da habe ich nämlich noch mit Niklas drüber gesprochen, der nämlich meinte, so Idaho 7, oder haben viele gesagt, ist so ein bisschen so ein Skitopfen, weil der im Heißbereich trotzdem seine Fruchtigkeit so. Also sehr, sehr schön, hört da im Zweifel rein, auch nochmal mit dem Niklas von Yakima Chief, wo er noch ein bisschen was zu dem Rezept erzählt hat. Also das Bier haben wir jetzt wirklich lange begleitet, in der Grundversion vom Johannes, dann über den Wettbewerb mit dem Pilotsuden, wo ihr eben auch fleißig mit abgestimmt habt. Dann jetzt eben Yakima Chief ist es geworden und Paul und Co. haben jetzt eben ein fantastisches Bier da draus gebraut. Und ich glaube, da werden wir alle viel Spaß mit haben. Und dann mal gucken, ne? Vielleicht kriegt das ja irgendwann nochmal einen kleinen Bruder, ein alkoholfreies oder eine große Schwester. Boah, stell dir mal vor, New England IPA, Eisbock.
Ja, oder ich sag mal, wir sind ja auch Spezialisten, was Fassausbau angeht.
Ich hatte mal bei unserem guten Freund Basti Oberwalder von der Lemke-Brauerei in Berlin, der hat ein New England IPA, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 7 und 9 Tage in ein Rumfass gelegt. Das war eins der besten Biere, die ich je getrunken habe, weil man immer denkt so, ja New England, also so hopfige Biere ins Fass. Aber das war wirklich fantastisch. Also vielleicht können wir da auch mal was machen. Also das wäre doch mal ein Kracher, ja.
Ich denke, Jens hat ja die Connections da zu Eder. Ja. Und ja, die finden ja immer das richtige Fass zum Bier dazu.
Ich denke auch. Also, das werden wir machen. Paul, ich sag dir schon mal recht herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Wir haben ja nie zu wenig Themen. Ihr macht nie zu wenig Biere. Mhm. Und dementsprechend sage ich schon mal recht herzlichen Dank und wünsche dir nachher einen schönen Feierabend. Vielleicht ja sogar nochmal mit einer gezwickelten Flasche Neiper für dich.
Jo, bis zum nächsten Mal. Okay.